SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Holdinggesellschaften in der Schweiz sollten ihren Sonderstatus verlieren und dafür weitergehende Steuererleichterungen bekommen, findet die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Ausländische Ärzte an Schweizer Spitälern. Vereinzelt haben sie zu wenig praktische Erfahrung oder können die Sprache nicht.
Ich habe selber einen Todesfall gehabt, weil der Arzt den Patienten nicht verstanden hat, hat er eine schwere Sepsis gehabt und ist dann verstorben,
sagt eine alarmierte Patientenschützerin. Krieg gegen mutmaßliche Terroristen.
Es steigt im Durchschnitt jeden vierten Tag eine Drohne auf in amerikanischem Namen und bringt dann jemanden oder mehrere Personen meistens um.
Ist Töten per Drohne völkerrechtlich zulässig, selbst wenn es sich um mutmaßliche Terroristen handelt? Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Privakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Bei der Unternehmenssteuerreform 3 will die Wirtschaftskommission des Nationalrats die Firmen noch stärker entlasten, als dies der Ständerat getan hat. Die Mehrheit der Kommission ist gemäß den Parlamentsdiensten der Meinung, die zusätzlichen Steuerausfälle könnten durch mehr Wachstum kompensiert werden. Unter anderem hat sich die Nationalratskommission dafür ausgesprochen, die Stempelabgabe abzuschaffen. Dieses Ansinnen des Bundesrats hatte der Ständerat im Dezember abgelehnt. Die Abschaffung der Stempelabgabe soll nach Meinung der Kommission in einer separaten Vorlage behandelt werden. Der Bundesrat lehnt die sogenannte Fairfood-Initiative ab. Die Anliegen der Initiative seien zwar legitim, der Bundesrat hält die Vorlage der Grünen Partei aber für unnötig. Zudem verstoße sie gegen das internationale Handelsrecht. Die Fairfood-Initiative will, dass in der Schweiz nur noch Lebensmittel verkauft werden, die umweltschonend, tiergerecht und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Dementsprechend würde ein Ja zur Initiative die importierten Lebensmittel verteuern, argumentiert der Bundesrat. Der Bundesrat hat sich auch mit der sogenannten Vollgeld-Initiative befasst. Diese lehnt er ebenfalls ab, wie die Bundeskanzlei mitteilte. Die Volksinitiative verlangt, dass künftig nur noch die Nationalbank Geld erzeugt. Heute schaffen Geschäftsbanken einen Großteil des Geldes, indem sie etwa Kredite vergeben. Dieses Geld existiert dann elektronisch auf den Bankkonten. Künftig dürften Banken kein solches elektronisches Geld mehr erschaffen. Der Bundesrat ist gegen diese Umgestaltung des Geld- und Währungssystems, weil sie unabsehbare Gefahren für den Finanzsektor und damit für die gesamte Volkswirtschaft mit sich bringen würde. Im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur in den USA hat der Milliardär Donald Trump einen weiteren Sieg errungen. Gemäß Medienberichten gewann er die Vorwahl seiner Partei im Bundesstaat Nevada. Auf Trump entfielen nach vorläufigen Ergebnissen fast 46% der Stimmen. Seine ersten Verfolger sind Marco Rubio und Ted Cruz. Sie dürften auf etwa 24 respektive 22% kommen. Für Donald Trump ist es der dritte Sieg in Folge. Er hat bereits die republikanischen Vorwahlen in New Hampshire und in South Carolina gewonnen. Coca-Cola kann seine neue Getränkeflasche in der EU nicht schützen lassen. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union hat einen Entscheid des EU-Harmonisierungsamtes bestätigt. Dieses hatte befunden, die neue Flasche aus Metall, Glas und Plastik verfügten nicht über die nötige Unterscheidungskraft, die für den Schutz als Marke nötig wären. Insbesondere fehle bei den neuen Flaschen die typische Riffelung. Coca-Cola kann den Entscheid noch an den Europäischen Gerichtshof weiterziehen. In Nepal ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind laut Polizeiangaben alle 23 Insassen ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten das ausgebrannte Wrack an einem Berg in Zentralnepal entdeckt. Die Propellermaschine der Tara Air war auf dem Weg vom Touristenort Pokhara nach Chomsom. Gemäss Angaben der Fluggesellschaft waren zwei ausländische Passagiere an Bord, ein Chinese und ein Kuwaiter. Das Wetter im Laufe des Nachmittags setzt aus Westen gebietsweise Regen oder Schneefall ein, bei 3 bis 7 Grad. Im Süden ist es länger freundlich, bei 13 Grad. Morgen ist es meist trüb und im Norden häufig nass und es schneit allmählich bis in tiefe Lagen. Im Süden gibt es Aufhellungen.
200 Millionen mehr. Die Wirtschaftskommission des Nationalrates will die Unternehmen noch stärker von Steuern entlasten, als dies schon die Ständeratskommission wollte. Die Vorlage würde damit die Bundeskasse mit 1,5 Milliarden Franken belasten, statt in Anführungs- und Schlusszeichen nur mit 1,3 Milliarden Franken. Gaudenz Wacker im Bundeshaus, wieso will die Nationalratskommission nun noch mehr Steuererleichterungen?
Ja, also ganz grundsätzlich sind sich alle einig, die bisherigen Steuerprivilegien von bestimmten Firmen müssen weg, unter anderem wegen internationalem Druck, und dafür braucht es andere Steuererleichterungen. Politisch umstritten ist jetzt die Frage, wie weit diese Erleichterungen gehen dürfen. Und die bürgerliche Mehrheit der Wirtschaftskommission des Nationalrats sagt nun doch, man muss sogar weitergehen, weil eben die Schweiz als Standort für Firmen nur damit steuerlich attraktiv bleibt und weil so Mindereinnahmen auch kompensiert werden können.
Die Wirtschaftskommission will jetzt die Stempelabgabe abschaffen. Wie umstritten ist dieser Schritt?
Der ist umstritten. Der Bundesrat will sie zwar abschaffen, aber der Ständerat warnte in der Debatte vor Weihnachten, man solle das Fuder nicht überladen, man solle die Stempelabgabe nicht abschaffen. Und die Wirtschaftskommission des Nationalrats kommt nun ironischerweise zum selben Schluss wie der Ständerat, aber fängt etwas anderes damit an. Die Wirtschaftskommission sagt auch, ja, wir wollen das Fuder nicht überladen, aber weil das so ist, lösen wir die Abschaffung dieser Stempelabgabe einfach heraus aus der Unternehmenssteuerreform 3 und packen sie in eine neue Vorlage.
Herauslösen wird eben bedeuten, dass die Vorlage der Unternehmenssteuerreform 3 in zwei Pakete getrennt wird. Macht denn da die Linke überhaupt mit?
Nein, die linke Minderheit in der Wirtschaftskommission sagt, das sei nur ein platter Trick, eine Art Salamitaktik. Also wir verschieben eine Steuererleichterung auf später, damit die Vorlage nicht so teuer aussieht. Die Linke droht ohnehin schon lange mit dem Referendum. Sie warnt vor Steuerausfällen wegen den Steuererleichterungen für Firmen. Die Bürgerlichen hingegen argumentieren, dieses Herauslösen sei ein eleganter Weg, damit sei ein umstrittener Brocken vorerst einmal weg und damit könne eben die Unternehmenssteuerreform 3 rascher in Kraft treten, was nötig sei, um Sicherheit für die Firmen in der Schweiz zu garantieren.
Im Nationalrat ist es ja grundsätzlich so, dass die Bürgerlichen die Mehrheit haben. Heißt jetzt das, die Chancen stehen gut, dass die Schweiz Unternehmen schon bald viel mehr entgegenkommt als bisher angenommen?
Ja, der Entscheid fällt in 3 Wochen im Nationalrat und die Kommission entschied jeweils sehr deutlich, geschlossene Bürgerliche oder eigentlich alle gegen Linke. Wenn das im Nationalrat so bleibt, dann haben es die Gegner von weiteren Steuererleichterungen im Nationalrat schwer, aber die Vorlage geht dann zur Differenzbereinigung zurück in den Ständerat und da werden die Kantonsvertreter, die ihrerseits wiederum Ausgaben oder Mindereinnahmen fürchten, auch wieder ein Wort mitzureden haben.
Danke für die Einschätzungen und Erklärungen, Gaudenz Wacker im Bundeshaus. Und auf diese Themen können Sie noch gespannt sein. Italienische Debatte über Leihmütter und Vaterschaft. Da geht es um Grundsätzliches wie Jesus und Josef.
Che Gesù bambino stesso ha goduto di un padre che non era suo padre naturale.
Italien ringt um eine Haltung zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Adoption. Die Balkanstaaten suchen selbst eine Strategie gegen Einwanderung. Ausgesperrt beim Treffen und darum beleidigt die EU-Kommission. Integration endet offenbar, wo Geld zu holen ist. In Zug will die Regierung Millionären die Aufenthaltsbewilligung geben, auch dann, wenn sie kein Deutsch können.
Ich finde es ein Affront, dass man hier Ausnahmen macht.
Die Reportage aus Zug. Und um Ausländer geht es auch jetzt gleich, und zwar um Ausländer in weißen Kitteln. Die Schweiz bildet zu wenig Ärztinnen und Ärzte aus. Das ist für ausländische Ärzte eine Chance. Sie kommen gerne in die Schweiz, oft auch, weil ihnen hier höhere Löhne winken. Ihre Diplome werden in der Schweiz anerkannt und sie finden eine Stelle, obwohl sie zum Teil keine Landessprache beherrschen. Dazu kommt, einige Ärzte kommen aus südamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Ländern, Ländern, in denen die medizinische Ausbildung nicht dem Schweizer Standard entspricht. Sarah Nowotny.
Wie so viele Geschichten beginnt auch diese mit den Verträgen Schweiz-EU. Sie führen dazu, dass Ärzte aus Lateinamerika, aus Asien und Afrika in der Schweiz arbeiten dürfen, egal wie gut sie ausgebildet sind. Immer dann, wenn ein EU-Land die Arztdiplome eines Landes außerhalb Europas anerkennt, etwa wenn Spanien Ärzte aus Honduras zulässt, immer dann muss die Schweiz automatisch mitziehen. Die außereuropäischen Ärzte dürfen dann auch hier arbeiten.
Wir müssen damit rechnen, dass da ein Qualitätsgefälle bestehen könnte.
Wir haben keine Kontrolle über die Sprachkenntnisse dieser Kandidaten. Wir wissen auch nicht, wie die Ausbildung durchgeführt wurde.
Zum Beispiel in der Urologie gibt es so flexible Zystoskope. Die haben das nicht einmal in Brasilien.
Das waren Werner Bauer von der Ärztevereinigung FMH, Christina Kuhn, die sich um die Anerkennung von medizinischen Diplomen kümmert, und Margrit Kessler, Präsidentin der Stiftung für Patientenschutz. Arzt, Diplomspezialistin und Patientenschützerin sind sich einig. Es kann ein Problem sein für die Patienten, wenn der Arzt aus einem Land kommt, wo die Ausbildung schlechter ist als in der Schweiz und in der EU. Ist es auch in der Praxis ein Problem? Seit 2002 hat die Schweiz über 900 Diplome von Ärzten indirekt eben auf dem Umweg über ein EU-Land anerkannt. Eine Minderheit, aber eine große Minderheit. Viele dieser Mediziner kommen aus Ländern, wo das Medizinstudium hochwertig ist. Viele haben auch bereits in der EU gearbeitet. Viele kommen aber auch aus Ländern, wo die Qualität des Studiums zweifelhaft ist und es ist unklar, wie viel praktische Erfahrung sie haben. Noch einmal Werner Bauer von der Ärztevereinigung FMH.
Es gibt Lehrgänge, die mehr theoretisch laufen, wo die Ärzte, die dann in die Schweiz kommen, von ihrer zum Beispiel Operationspraxis oder den technischen Fertigkeiten nicht das Niveau haben, das wir uns wünschen.
Wenigstens arbeiteten die allermeisten Nicht-EU-Ärzte im Spital unter Aufsicht, nur die allerwenigsten eröffneten gleich eine eigene Praxis in der Schweiz. Das beruhigt Patientenschützerin Margrit Kessler kaum. Sie hält vor allem mangelhafte Sprachkenntnisse in Verbindung mit einer schlechteren Ausbildung für problematisch, egal ob im Spital oder in der Arztpraxis. In Großbritannien habe es deswegen viele Todesfälle gegeben und auch in der Schweiz seien Patienten gefährdet.
Ich habe selber einen Todesfall, einen solchen gehabt, weil der Arzt den Patienten nicht verstanden hat, hat er eine schwere Sepsis gehabt und ist dann verstorben.
Zumindest in Sachen Sprache würde das neue Medizinalberufegesetz Abhilfe schaffen. Dort steht, dass Ärzte eine Landessprache können müssen, damit sie in der Schweiz arbeiten dürfen. Allerdings tritt dieses Gesetz wohl erst 2018 in Kraft und es ist unklar, ob die Sprachkenntnisse der Ärzte überhaupt kontrolliert werden. Handfestere Mittel seien indes nicht in Reichweite, sagt Christina Kuhn von der MEBECO, jener Kommission des Bundes, die zuständig ist für die indirekte Anerkennung von Arztdiplomen.
Deswegen hoffe ich einfach, jeder, der eine indirekte Anerkennung hat, arbeitet einige Jahre in einem Krankenhaus in der Schweiz und kann so das fehlende Wissen, das vielleicht besteht, nachholen.
Wollte die Schweiz stärker kontrollieren, welche Ärzte ins Land kommen, müsste sie die entsprechenden Verträge mit der EU neu aushandeln. Und dazu ist die EU wohl kaum bereit.
Sarah Nowotny. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Zentralschweiz. Vorsicht! Auf der A2 Richtung Basel befinden sich zwischen Sursee und Bux Gegenstände auf der Fahrbahn. Italien ist das einzige westeuropäische Land, in dem lesbische und schwule Paare keinerlei Rechte haben. Diese Gesetzeslücke möchte die Regierung Renzi schließen. Doch Renzi ist mit seiner Gesetzesvorlage vielen in Italien zu weit gegangen. Besonders heftig debattiert wurde der Passus, der besagt, dass homosexuelle Paare die Kinder des Partners oder der Partnerin adoptieren dürfen. Nun krebst Renzi zurück und streicht diese Stiefkindadoption aus dem Gesetz. Die Debatte im Zeitraffer hat Franco Battel eingefangen.
Im italienischen Senat geschah vor kurzem Unerhörtes. Oben auf der Tribüne küsste sich ein Männerpaar. Unten im Plenum wurde das sofort registriert. Sicher, diese Intimität an diesem Ort war unangemessen. Am besten hätten die Senatorinnen und Senatoren diesen Kuss ignoriert. Doch der wurde sofort zum Thema. Der Decoro, der Anstand, müsse wieder einkehren. Eine Provokation sei dieser Kuss. Die Parlamentsdiener müssten umgehend eingreifen. Bislang war das die Tonlage dieser Debatte. Im Grundsatz sind gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare zwar kaum bestritten, die Konservativen aber wehrten sich mit aller Kraft gegen die im Gesetz enthaltene Stiefkindadoption. Dank ihr hätten auch Homosexuelle das leibliche Kind ihres Partners adoptieren können. Hinter dieser Stiefkindadoption wittern viele Konservative aber etwas ganz anderes, die Leihmutterschaft. Erklären tut das mit einem sehr drastischen Bild Gesundheitsministerin Lorenzin.
Reduce la donna ad essere un forno in cui si cucina una torta per un'altra persona e una volta che il prodotto è finito viene venduto e privato.
Die Frau sei wie ein Ofen, in dem ein Kuchen gebacken werde. Sobald der Kuchen fertig sei, werde er verkauft. Im Klartext, italienische Schwule würden in Kanada oder in Kalifornien, wo die Leihmutterschaft legal ist, ein Kind kaufen und es nach Italien bringen, um es zu adoptieren. Wieder wurde es laut im Senat. Im Senat selber gäbe es ein Beispiel dafür. Senator Lo Giudice, ein Parteikollege von Premier Renzi, habe zusammen mit seinem Partner eine solche Leihmutter bezahlt.
I bambini non si comprano, perché sennò poi si possono anche vendere. E chi li ha comprati dovrebbe dirci quanto li ha pagati.
Zu den Kosten seines Kindes habe Senator Lo Giudice bisher geschwiegen. Tatsächlich hat der betreffende Senator vor kurzem publik gemacht, über eine Leihmutter zusammen mit seinem Partner zu einem Baby gekommen zu sein. In Lo Giudices Partei, dem Partito Democratico, sagt man dazu, es gäbe eben Länder, wo das legal sei. Dort allerdings werde die Leihmutterschaft vor allem von unfruchtbaren heterosexuellen Paaren genutzt. In Italien aber sei die Leihmutterschaft verboten und das solle auch so bleiben. Das Argument der Leihmutterschaft würden Ultrakonservative nur vorschützen, um das Gesetz zu den gleichgeschlechtlichen Paaren als Ganzes zu verhindern. Die Gräben sind tief und ziehen sich quer durch die Parteien und selbst die Regierung. Auch Renzis Partito Democratico ist gespalten in Katholiken und Progressive. Wobei auch die progressive Seite mitunter kräftig provoziert.
Che Gesù bambino stesso ha goduto di un padre che non era suo padre naturale e non credo che questo sia mai stato concepito.
Auch Jesus habe keinen natürlichen Vater gehabt. Josef sei wegen der unbefleckten Empfängnis lediglich der Stiefvater gewesen. Seit gestern ist klar, wer sich in dieser epischen und teilweise biblischen Debatte durchsetzen wird. Es sind die Konservativen. Denn Renzi hat klein beigegeben, das Gesetz wird morgen wohl ohne die Stiefkindadoption verabschiedet. Gleiche Rechte für homosexuelle Paare wird es also nicht geben, lediglich einige Rechte. Und das heißt, die Debatte dürfte wohl bald weitergehen.
Franco Battel berichtet für uns aus Rom. Es ist 12:45. Sie hören Rendezvous. Wenn ihr nichts tut, dann machen wir es selber. Unter diesem Titel könnte man das heutige Treffen in Wien zusammenfassen. Dorthin hat Österreich Vertreterinnen und Vertreter von 8 Balkanländern eingeladen. Zusammen wollen die neuen Länder Antworten finden, wie die Flüchtlingskrise eingedämmt werden könnte. Eigentlich wären das ja Fragen, die die ganze EU betreffen. Doch die Verantwortlichen in Brüssel bekamen keine Einladung. Entsprechend verschnupft reagiert die EU-Kommission. Karin Bentsch von der ARD hat in Brüssel zugehört.
Yes, indeed, we are aware that this meeting is taking place.
Ja, in der Tat, wir haben registriert, dass dieses Treffen stattfindet, sagt Natascha Berthaud, die Sprecherin der EU-Kommission, etwas spitz. Und bemerkt habe man auch, dass die Kommission nicht daran teilnehme.
The Commission is also not participating in this meeting.
Die österreichische Regierung richtet in Wien eher eine Art Nachbarschaftstreffen aus. Eingeladen sind nur die Länder der Balkanroute, darunter Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien. Offenbar traut die Regierung in Wien der EU nicht mehr zu, die Flüchtlingskrise gemeinsam in den Griff zu bekommen und hat deshalb eine eigene Aktion gestartet. Die EU-Kommission fände es sinnvoller, wenn alle Länder entlang der Balkanroute zusammenarbeiten würden, entgegnete Berthaud.
We would like all countries along the route to cooperate together.
Und damit meint sie wohl auch Deutschland und Griechenland. Denn die beiden Länder, die am stärksten vom Flüchtlingsandrang betroffen sind und am Anfang bzw. am Ende der Westbalkanroute liegen, sind ebenfalls nicht eingeladen. Doch wenn bei der Westbalkankonferenz in Wien nun vereinbart wird, die Grenzen komplett dicht zu machen, könnte das einen noch massiveren Rückstau von Flüchtlingen in Griechenland bewirken, als das jetzt schon der Fall ist. Wir wollen unbedingt eine humanitäre Krise in Griechenland vermeiden, sagte die Kommissionssprecherin.
The Commission's concern is now to prevent any kind of humanitarian crisis from occurring.
Eigentlich hatten alle 28 EU-Länder beim Brüsseler Gipfel Ende vergangener Woche vereinbart, ihre Grenzen in den kommenden 2 Wochen offen zu halten. Doch diese Abmachung kippte bereits kurz danach. Die Kommission ist besorgt darüber, dass einige Länder außerhalb des vereinbarten Rahmens handeln, warnte Natascha Berthaud.
We are concerned by the fact that some member states are acting outside of the agreed framework.
Die EU-Kommission werde weiter dafür arbeiten, dass es eine europäische Lösung in der Flüchtlingskrise gibt. Die einzelnen Länder müssten zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, forderte die Kommissionssprecherin.
We believe that member states should work together and not against each other in this respect.
Der Sonderweg Österreichs und der Westbalkanstaaten könnte neue Unruhe bringen für andere EU-Länder, vor allem für Griechenland und Deutschland. Und das Wiener Westbalkantreffen ist bereits schon jetzt eine weitere Belastungsprobe für die sowieso schon brüchige europäische Flüchtlingspolitik.
Es ist eine heikle Abwägung: Verfolgung eines Attentäters versus Datenschutz. Konkret verlangt das FBI, die US-Bundespolizei, dass der Apple-Konzern den Ermittlern Daten eines iPhones zugänglich macht, eines iPhones, das ein Attentäter in Zusammenhang mit einem Anschlag benutzt hatte. Apple wehrt sich, denn damit würden alle iPhones zugänglich und damit unsicherer, argumentiert die Firma. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden berichtet.
Say no to the FBI, we shall not move. Say no to the FBI, we shall not move.
Eine Gruppe von Menschen bekundet ihre Solidarität vor dem Apple-Laden im Zentrum San Franciscos. Ein Protest der Organisation Fight for the Future. Sie kämpft für Freiheit im Internet. Eine Teilnehmerin sagt:
Privacy is important to me. I've been in movements all my life, in the peace movement, in the women's movement.
Datenschutz ist für mich wichtig. Mein ganzes Leben lang war ich bei Bewegungen dabei, bei der Friedensbewegung, der Frauenrechtsbewegung. Der Staat darf uns nicht ausspionieren. Es wird uns nicht sicherer machen. Es wird die Telefone zugänglich machen für andere Leute, die vielleicht noch schlimmer sind als das FBI.
Who may be even worse than the FBI.
Shahid Buttar von der Organisation Electronic Frontier Foundation, die für mehr Datenschutz kämpft, sagt:
It is a functional backdoor being demanded by a government agency which has misled the courts, which has misled Congress, which is actively working to mislead the public.
Es ist faktisch eine Hintertüre, die das FBI verlangt. Jenes FBI, das schon in der Vergangenheit Gerichte und den Kongress hintergangen hat und auch heute falsche Informationen verbreitet. Der Fall des Mobiltelefons, das der Attentäter in San Bernardino benutzt hat, bringt einen Kampf an die Öffentlichkeit, der seit einem guten Jahr hinter den Kulissen geführt wird. Technologiefirmen wie Apple haben nach den Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden ihre Produkte abhörsicherer gemacht. Die Geheimdienste haben keinen Zugang mehr. Sie verlangen deshalb eine Hintertüre, wodurch sie bei Bedarf dennoch an Daten gelangen könnten. Die Technologiekonzerne wehren sich dagegen. Dies würde auch Hackern und autoritären Regimen den Zugang zu privaten Informationen ermöglichen, warnen sie. Robert Katanak ist auf Datenschutzrecht spezialisiert und hat früher beim US-Justizministerium gearbeitet. Der Fall sei ein wichtiger Präzedenzfall, sagt er.
This says you must take affirmative steps to create something that right now doesn't even exist.
Das FBI verlangt von Apple, etwas zu schaffen, das nicht existiert. Das geht viel weiter als einfach die Herausgabe von Daten. Die Behörde möchte nämlich, dass Apple eigens für sie ein neues Programm schreibt. Dieses soll verhindern, dass das iPhone, wie vorgesehen, nach 10 misslungenen Versuchen, den Zugangscode einzugeben, alle Daten löscht. Dann kann die Behörde das Telefon knacken. Apple habe keine andere Wahl, als diese Verfügung zu bekämpfen, sagt Katanak. Die Glaubwürdigkeit der Firma stehe auf dem Spiel. Es sei aber ein Kampf, der für Apple schwer zu gewinnen sei.
If the FBI is unsuccessful, there will be increasing pressure on Congress to do something.
Falls das FBI den Fall verliert, wird es Druck auf den Kongress geben, aktiv zu werden. Der Kongress könnte ein Gesetz erlassen, das Technologiefirmen verpflichten würde, den Behörden Zugang zu Kundendaten zu gewähren. Auch nach den Enthüllungen Snowdens hat sich erwiesen, dass der Kongress stärker auf die Geheimdienste hört als auf jene, die den Schutz der Privatsphäre einfordern. So wie Shahid Puttar von der Electronic Frontier Foundation. Er setzt auf das Mittel der Grassroots-Bewegungen, den öffentlichen Druck.
We hope that you and your neighbors and your friends and your family can ensure that members of Congress are better informed when they grapple with these questions later this year.
Wir hoffen, dass ihr alle eure Kongressabgeordneten anruft und sie informiert, wenn sie sich später in diesem Jahr um diese Fragen kümmern. Damit das wirkt, müssen aber mehr Menschen mobilisiert werden als an dem Abend vor dem Apple-Laden in San Francisco.
Ausländerinnen und Ausländer, die dauerhaft in der Schweiz leben wollen, sollten eine der Landessprachen lernen. Der Kanton Zug allerdings will da Ausnahmen machen. Reiche Ausländer sollen nämlich bevorzugt behandelt werden. Wer genügend Geld verdient und einiges auf der hohen Kante hat, soll eine Niederlassungsbewilligung C bekommen, und zwar ohne Deutsch lernen zu müssen. Dafür will die Zuger Regierung das kantonale Ausländergesetz anpassen. Damit stößt sie auf Widerstand. Nicht nur in der Politik, sondern auch auf den Straßen von Zug. Marlies Zehnder hat sich umgehört.
In der Zuger Innenstadt spielt ein junger Straßenmusikant auf seiner Handorgel. Passanten ziehen an ihm vorbei. Junge und ältere Leute sind unterwegs. Verschiedene Sprachen sind zu hören, nebst Mundart, häufig Englisch. Zug mit seinem milden Steuerklima zieht internationale Firmen an und reiche Ausländer. Jene Ausländer, die mindestens 1 Million Franken Einkommen und 20 Millionen Franken Vermögen versteuern, sollen sich im Kanton Zug niederlassen können, ohne dass sie unsere Sprache lernen müssen. Das ärgert diesen älteren Passanten.
Ich finde es ein Affront, dass man hier Ausnahmen macht.
Ob reich oder arm, alle sollen die Sprache lernen, wenn sie hier leben wollen, verlangt ein anderer Mann, einer, der vor Jahren zugewandert ist.
Deutsch lernen? Das ist eine Pflicht. Ich muss es auch lernen. Also, ich bin kein Linke, das muss ich sagen. Aber das geht mir zu weit, nein.
Wer die Sprache nicht verstehe, könne sich als Ausländerin nicht integrieren, sagt eine jüngere Frau und fügt an.
Es ist klar, es geht ja nur ums Geld. Also ich nehme an, dann würde ich jetzt auch wegzügeln. Es gibt noch viel Steuerparadies auf dieser Welt.
Die befragten Passanten können sich nicht erwärmen für die Pläne der Zuger Regierung. Ganz anders FDP-Kantonsrätin Cornelia Stocker. So wie der Regierung ist auch ihr der geltende Deutschzwang zu restriktiv. In finanziell schwierigen Zeiten brauche der Kanton das Geld der reichen Ausländer. Das Risiko sei zu groß, dass solche Steuerzahler wegziehen könnten, weil sie verpflichtet sind, Deutsch zu lernen, argumentiert Stocker.
Die Gegnerschaft muss auch anerkennen, dass wir genau dank diesen guten Steuerzahlern uns gewisse Dinge leisten können, die wir eben uns sonst nicht leisten würden können.
Der Deutschzwang gilt in Zug seit knapp 3 Jahren. Die Erfahrungen hätten nun aber gezeigt, dass diese Vorgabe bei reichen Ausländern dem Kanton mehr schade als nutze. Es gäbe viele Reklamationen. Deshalb sollen diese Ausländer einfacher zu einer Niederlassungsbewilligung C kommen. Die Ausnahme würde nach Schätzung der Regierung etwa 2 Fälle pro Jahr betreffen. Unabhängig davon, wie viele Vermögende damit privilegiert würden, Andres Lustenberger, Kantonsrat der Alternativen, wehrt sich dagegen.
Wenn ein Glencore-Manager oder sonst jemand mit viel Vermögen kann ja auch mit der B-Bewilligung, und die bekommt man, wenn man hier arbeitet, kann man hier ganz normal, ganz gut leben, und auch deshalb ist es gar nicht verständlich, wieso man hier jetzt diese Niederlassungsbewilligung verschenken will.
Lustenberger bezweifelt außerdem, dass eine solche Ausnahme für reiche Ausländer rechtlich vertretbar ist. Staatsrechtler teilen die Bedenken. Für Andreas Glaser, Professor an der Universität Zürich, stellt sich unter anderem die Frage:
Ist das nicht vielleicht ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot oder zumindest das Gebot der Rechtsgleichheit, weil hier gewisse Personen aufgrund ihrer sozialen Stellung schlechter behandelt werden als andere Personen?
Mit den Privilegien für reiche Ausländer beschäftigt sich morgen der Kantonsrat. Sollte er die Ausnahmen bewilligen, so dürfte das Zuger Stimmvolk das letzte Wort haben. Denn die Gegner wollen das Referendum ergreifen, um so eine Volksabstimmung zu erreichen.
Marlies Zehnder. Gleich eins im ersten und vierten Zeit für ein heikles Thema, nämlich Drohnen gegen mutmaßliche Terroristen.
Was öffentlich ist, ist die Information, dass mittlerweile mehr als ein Drittel aller amerikanischen Militärflugzeuge unbemannte Drohnen sind. Da muss man dann kein großer Rechenkünstler sein, um zu erkennen, dass diese Drohnen auch benutzt werden.
Das Tagesgespräch mit dem Mann, der zum Thema recherchiert hat, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricke.
Die Wirtschaftskommission des Nationalrats will bei der Unternehmenssteuerreform 3 Firmen noch stärker entlasten, als dies der Ständerat getan hat. So will die Kommission etwa, anders als der Ständerat, die Stempelabgabe abschaffen. Der Bundesrat lehnt zwei Volksinitiativen ab. So ist er gegen die sogenannte Fairfood-Initiative. Die Vorlage der Grünen Partei sei unnötig und verstoße zudem gegen das internationale Handelsrecht. Und der Bundesrat ist auch gegen die Vollgeld-Initiative. Diese verlangt, dass künftig nur noch die Nationalbank Geld erzeugt. Dieser Systemwechsel berge Risiken für die schweizerische Volkswirtschaft, argumentiert der Bundesrat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.